Ja, liebe Brüder und Schwestern, die Predigt hat heute den Titel Das Werk des Heiligen Geistes und wir lesen Johannes 16, die Verse 5 bis 15 und wir erheben uns vor dem Wort Gottes. Jetzt aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat und niemand von euch fragt mich, wo gehst du hin? Doch weil ich das zu euch geredet habe, ist euer Herz voll Trauer. Aber ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, will ich ihn zu euch senden. Und wenn er kommt, wird er der Welt die Augen auftun, über die Sünde und über die Gerechtigkeit und über das Gericht, über die Sünde, dass sie nicht an mich glauben, über die Gerechtigkeit, dass ich zum Vater gehe und ihr mich hinfort nicht seht, über das Gericht, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Ich habe euch noch viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, kommen wird, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selber reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er es nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, das ist mein. Darum habe ich gesagt, er wird es von dem Meinen nehmen und euch verkündigen. Lieber Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein heiliges Wort. Wir danken dir, dass du es bist, der zu uns redet. Und wir bitten dich, Herr, sprich du nun in unsere Herzen hinein durch dein Wort und wirke mit uns, wirke an uns durch deinen Heiligen Geist. Herr, wir können ja nicht verstehen aus eigener Kraft. Wir brauchen dich, Herr. So wirke du nun in unserer Mitte. Danke, dass du da bist. Amen. Amen. Ja, das Werk des Heiligen Geistes. In diesem Abschnitt, das Werk des Geistes ist ja vielfältig. Und in diesem Abschnitt teile ich das in dieser Predigt in drei Teile ein. Der Heilige Geist steht dir bei. Das Erste. Das Zweite, der Heilige Geist öffnet der Welt die Augen. Und das Dritte, der Heilige Geist führt in alle Wahrheit. Jesus sagt hier, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, will ich ihn zu euch senden. Der Tröster, im Griechischen der Parakletos, der uns zur Unterstützung herbeigerufen ist, der zu unserer Hilfe kommt, der unser Beistand ist, wie es auch in manchen Bibelübersetzungen übersetzt wird, oder der Fürsprecher, der für uns spricht. Der Parakletos war zum Beispiel der Rechtsanwalt, der einen vor Gericht vertritt. So vertritt uns der Heilige Geist. Ein Helfer, auch eben im Sinne von Trost. Paraklesis ist der Trost, das Trösten. Und deshalb wird er hier auch in der Übersetzung mit der Tröster übersetzt. Jesus sagt, ich muss weggehen. Wenn ich nicht weggehe, dann kann der Heilige Geist nicht kommen, dann kann er nicht gesandt werden. Also ist es gut für euch, dass ich weggehe. Und Jesus sagt ja, wie er weggehen wird und hat es den Jüngern auch angekündigt. Es geht durch Leiden und Sterben, durch das Kreuz, in den Tod, um dann auferweckt zu werden von den Toten und zum Vater zu gehen. Er muss weggehen. Er ist hier im kleinen Kreis der Jünger. in den Abschiedsreden. Sie hören seine Worte, sie haben seine Nähe, sie haben seinen Trost, sie haben seinen Beistand, sie haben in ihm den Fürsprecher. Aber er muss weggehen, damit der Heilige Geist gesandt werden kann, der Tröster, und der Welt gegeben werden kann. Dass auch wir heute hier versammelt sein dürfen, 2000 Jahre später, und erfüllt sein dürfen mit diesem Parakletos, mit diesem Tröster, mit diesem Beistand. Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, will ich ihn zu euch senden. Wer Jesus Christus als seinen Herrn und Heiland aufgenommen hat, wer seine Sünden bekannt hat, wer seine Schuld losgeworden ist unter dem Kreuz, der empfängt die Gabe des Heiligen Geistes. Ja, er kann seine Schuld nur loswerden am Kreuz und sich reinwaschen durch das Blut Christi, wenn der Heilige Geist ihm dafür die Augen öffnet. Nur so empfangen wir den Tröster. Und das ist der entscheidende Punkt, an dem wir diesen Tröster empfangen. Und das kann nun eben anders, als es damals war, als er in dieser kleinen Gruppe von 12 Aposteln zusammen war, nun auf der ganzen Welt geschehen. Überall auf der Erde können Menschen sich hinwenden zu Jesus Christus, können das am Kreuz vergossene Blut für sich in Anspruch nehmen, dürfen ihre Schuld loswerden und dürfen Jesus als ihren Herrn und Heiland erkennen. Überall auf der Welt. In China kommen Menschen zum Glauben. In Indien kommen Menschen zum Glauben. In Südamerika, in Alaska, in Russland, in der Ukraine, wo auch immer. Menschen kommen zum Glauben. Sie können überall auf der Welt Tempel des Heiligen Geistes werden, dürfen den Tröster empfangen in ihrer Not, wo sie gerade stehen und sind. Der Heilige Geist will ihnen dort helfen, wo sie sind. Wir sollen nicht als Waisen zurückgelassen werden. Jesus will zu uns kommen und er kann das eben überall auf der Welt tun. Und dazu der Heilige Geist. Welch ein wunderbares Werk Gottes. Jesus musste dazu gehen, natürlich musste er gehen, um durch Kreuz und Auferstehung überhaupt erst die Grundlage zu schaffen, damit sündige Menschen vom Heiligen Geist erfüllt werden kann. Gott kann nur dort wohnen, wo sauber gemacht wird. Und deswegen schmeißen wir die Sünde raus. Und wenn wir hier zusammenkommen, dann wollen wir Leute sein, die ihre Sünde abgeben. Das, was wir aus den vergangenen Tagen mitgeschleppt haben, an Dreck und Unrat. Gedanken, die nicht in Ordnung sind. Streit, den wir in unseren Familien haben. Zorn und Neid und Ärger und all das, was wir so produzieren und aus uns heraus kommt immer wieder neu. Das dürfen wir bei Jesus abgeben am Kreuz. Wie gut, wir dürfen gereinigt werden. Wenn wir gleich das Abendmahl miteinander nehmen, dann wollen wir das als Gereinigte tun. Dann muss die Schuld am Kreuz von Jesus abgenommen sein. Wir wollen es ihm bekennen und bei ihm lassen. All das wirkt der Parakletos, der Tröster, der Heilige Geist in uns. Wie gut, dass Jesus weggegangen ist, durch Kreuz und Auferstehung zum Vater gegangen ist, damit das möglich ist. Was tut der Geist noch als Beistand, als Tröster? Römer 8, Vers 16. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Der Geist selbst, der Heilige Geist, wenn er in uns lebt, gibt unserem Geist Zeugnis davon, dass wir Gottes Kinder sind. Wie gut, dass wir uns das nicht selber einreden müssen. Wie gut, dass wir, wenn wir angefochten sind und Zweifel haben, und ohne Zweifel, das wird einem jeden von uns hier oder dort so gehen, dann dürfen wir mit dem Beistand des Geistes rechnen. Dann wird uns der Geist in irgendeiner Form daran erinnern, dass wir Gottes Kinder sind. Wird uns auf die Verheißungen stoßen, wird uns Brüder und Schwestern an die Seite stellen, wird etwas tun, damit wir erinnert werden, du bist ein Kind Gottes. Der Herr hat sich für dich entschieden. Es hängt nicht an deinem Wollen und Vollbringen. Es hängt nicht an deinem, habe ich Zweifel oder habe ich keine Zweifel, sondern der Herr wirkt durch seinen Geist in dir die Erkenntnis, dass du ein Kind Gottes bist. Was tut der Heilige Geist noch? Römer 8, 26. Desgleichen hilft auch der Geist unserer Schwachheit auf, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt, sondern der Geist selbst vertritt uns mit unaussprechlichen Seufzen. Es gibt Situationen, da fehlen einem im Gebet tatsächlich die Worte. Da weiß man nicht, wie man beten soll. Wie gut, dass der Heilige Geist unsere Herzen besser kennt als wir uns selbst. Und dass der Herr dafür sorgt, dass wir das rechte Gebet beten. Wie gut, dass wir die Psalmen haben, mit denen wir beten können, wie es richtig ist vor dem Herrn. Der Geist führt uns auf die richtige Spur auch im Gebet. Er vertritt uns mit unaussprechlichen Seufzen. Er hilft unserer Schwachheit auf. Der Geist ist unser ständiger Begleiter. Johannes 14, Vers 17, ich will den Vater bitten, er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Was für eine wunderbare Zusage. Der Geist ist in uns und er bleibt in uns. Und das bis in die Ewigkeit hinein. Ein ständiger Begleiter, auch dann, wenn wir irgendwo im Alltag unseren Tagesgeschäften nachgehen, vielleicht unserer täglichen Arbeit im Haushalt oder im Beruf. Der Heilige Geist ist bei uns und wirkt durch uns hindurch und erinnert uns an die Gegenwart Gottes. In anderen Worten, wie gut haben wir es, dass der Heilige Geist ständig da ist, dass er uns in unserer Schwachheit aufhält, dass er uns erinnert, dass wir Gottes Kinder sind, dass wir einen Beistand, einen Helfer, einen Tröster, einen Fürsprecher haben. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich weiß nicht, was deine Not ist, was in deinem Herzen ist, wo deine Traurigkeit ist. Aber der Herr sagt, ich bin nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind. Die Tränen, die du in der Nacht weinst, der Herr kennt sie. Der Herr weiß, was dein Herz traurig macht. Und sein Geist ist der Tröster. Er kann wirklich trösten. Er kann wirklich wieder neu Mut machen und neue Zuversicht schenken. Herr, wir danken dir, dass du uns diesen Geist geschenkt hast. Wir danken dir, dass wir nicht mehr Waisen sein müssen in dieser Welt, sondern dass dein Geist in uns ist und wir Kinder Gottes heißen dürfen. Wir sind Getrösteter, was immer kommt. Wir sind Getrösteter, weil der Tröster bei uns ist. Das Zweite, der Heilige Geist öffnet der Welt die Augen. In Vers 8. Und wenn der Geist kommt, wird er der Welt die Augen auftun. Das ist das Werk des Geistes, dass er Blinde sehend macht. Ja, ich habe das schon oft erzählt, wie ich zum Glauben gekommen bin. Aber ich werde nicht müde, das immer wieder zu sagen. Mein Vers war genauso ein Augenöffner-Vers, zwei Kapitel vorher in Johannes 14, Vers 16 und 17. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Das war für mich damals in England der Augenöffner-Vers. Da wurden mir die blinden Augen geöffnet, als ich diese Worte las. Ich war wirklich blind. Ich bin durch die Welt gegangen, 24 Jahre lang, und habe die Welt mit meinen Augen gesehen und habe sie nicht durchschaut. Ich habe mich nicht durchschaut. Ich habe nicht begriffen, wer ich bin. Ich habe Gott nicht gekannt. Ich habe die Welt falsch interpretiert. Ich habe auch meine Mitmenschen falsch gesehen. Ich hatte ein falsches Denken und dadurch war ich blind. Wirklich blind. Das ist ein jämmerlicher Zustand, wenn man die Wahrheit über sich selbst, die Wahrheit über den Mitmenschen, die Wahrheit über das Wesen dieser Welt, auch das Wahrheit über die Bosheit dieser Welt, wenn man das alles nicht sehen kann, dann wird das Denken falsch. Und wenn das Denken falsch ist, wird das Handeln falsch. Und dann fällt man mit seinem Leben an die Wand. Wenn das eine ganze Gesellschaft macht, fällt eine ganze Gesellschaft an die Wand. Gnade. Gnade ist, wenn dann der Geist Gottes kommt und dir die Augen öffnet. Verdient haben wir es nicht. Verdient haben wir es nicht. Und doch, Gottes Geist kommt und reißt uns aus unserer Blindheit heraus, macht uns die Augen auf, dass du es sehen kannst. Dass du sehen kannst, wer du wirklich bist. Dass du eben ein verlorener und verdammter Sünder bist. Verdorben, durch und durch. Und doch unendlich geliebt von einem Gott, der dich bei sich haben will und dafür in den Tod geht und den höchsten Preis bezahlt. Der Heilige Geist öffnet dafür die Augen. Das ist, wenn einem diese Decke vom Herzen genommen wird, das ist, wenn einem die Augen geöffnet werden und man plötzlich sehen kann. Das ist herrlich. Der Geist macht Blinde sehend. Wenn er kommt, wird er der Welt die Augen auftun. Halleluja, er hat uns die Augen aufgetan. Wir dürfen sehen, wir dürfen erkennen, wir dürfen glaubend, erkennend durch die Welt gehen. Was für ein Vorrecht! Was für ein Vorrecht, dass uns die Augen geöffnet wurden. Wenn er kommt, würde der Welt die Augen auftun. Und wir haben ja erlebt, dass das hier nicht nur Worthülsen sind. Wir haben ja erlebt, dass das die Wahrheit ist. Weil wir wissen, wie es ist, wenn man blind ist. Weil wir wissen, wie es ist, wenn einem endlich die Augen geöffnet werden. Für ein Selbst. Für die Verlorenheit. Für die Rettung am Kreuz. Für die Wahrheit Gottes in seinem Wort, wenn einem endlich die Augen dafür geöffnet wurden. Herrlich. Der Geist Gottes macht an uns einen dreifachen Augenöffnerdienst. Ein dreifacher Augenöffnerdienst. Wenn er kommt, Vers 8, wird er der Welt die Augen auftun. Über die Sünde, über die Gerechtigkeit und über das Gericht. Und Jesus erklärt das jetzt. Welche Sünde? Nicht irgendeine Sünde. Nicht dieses oder jenes, was falsch ist vor Gott. Sondern die ganz grundlegende Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Das ist die entscheidende, zentrale Ursünde des Menschen, dass er nicht an Jesus Christus, den Erlöser Gottes, den Sohn Gottes glaubt. Das ist die entscheidende Sünde, von der alle anderen Sünden kommen. Das ist der eigentliche Sündenfall. Über die Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Über die Gerechtigkeit, dass ich zum Vater gehe und ihr mich hinfort nicht seht. Über das Gericht, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Das ist der dreifache Augenöffnerdienst Jesu an uns. Der Geist öffnet uns die Augen dafür. Johannes 15, 22 bis 24, also im Kapitel vorher. Da geht es auch nochmal um die Sünde und das Augenöffnen für die Sünde. Jesus kommt in sein Volk auf die Erde und sein Kommen ist dazu da, um die Sünde der Menschen zu offenbaren. Wenn ich nicht gekommen wäre, 15, 22, und hätte es ihnen gesagt, so hätten sie keine Sünde. Nun aber können sie nichts vorwenden, um ihre Sünde zu entschuldigen. Wer mich hasst, der hasst auch meinen Vater. Hätte ich nicht die Werke getan unter ihnen, die kein anderer getan hat, so hätten sie keine Sünde. Nun aber haben sie es gesehen. Und doch hassen sie mich und meinen Vater. Die Juden hatten die Werke Jesu gesehen. Sie hatten gesehen, wie er den Gelähmten am Teich Bethesda geheilt hat, nach 38 Jahren. Lähmung, das hatten sie gesehen und hatten es gehört. Es hat sich wie ein Lauffeuer herumgesprochen. Sie hatten gesehen, wie Lazarus von den Toten auferweckt wurde. Lazarus, komm heraus. Und er kam heraus. Und als sie von diesem Wunder hörten, von dem einen wie auch von dem anderen, was wollten sie tun? Wollten sie an Jesus glauben? Nein, sie wollten ihn töten. Sie haben gesehen, dass er im Namen Gottes und in der Kraft Gottes die Toten auferweckte, was nur der Messias machen kann. Und dann haben sie dennoch aus Neid und Bosheit heraus gesagt, wir müssen ihn töten. Und damit wurde ihre ganze Sündhaftigkeit, ihre ganze Bosheit offenbar. Wenn er nicht gekommen wäre und die Werke Gottes getan hätte, dann hätten sie von dieser tiefen Verlorenheit und Verdorbenheit nichts gewusst. Aber er ist gekommen. Er hat die Werke getan. Und der Mensch in seiner Bosheit lehnt Jesus dennoch ab. Obwohl die ganze Herrlichkeit Gottes offenbar wird. Wenn er Wasser zu Wein verwandelt, dann offenbart sich die Herrlichkeit Gottes. Aber man hat es abgelehnt, man wollte es nicht. Und das ist die Dunkelheit, die Finsternis der Sünde, dass sie Gott ablehnt und sich gegen Gott stellt. Ganz bewusst, obwohl die Herrlichkeit Gottes sichtbar geworden ist. In Jesus. Und das ist die Ursünde des Menschen, dass er Gott in der Tiefe seines Herzens ablehnt mit Feindschaft, in Rebellion, im Aufstand. Und Jesus hat es offenbar gemacht durch sein Kommen. Er, der die Liebe in Person war, der immer aus Liebe gesprochen hat, der immer aus Liebe gehandelt hat, der so viel Gutes getan hat, am Ende ans Kreuz geschlagen. Was kann das sein als die tiefste Form der Verdorbenheit und der Sündhaftigkeit des Menschen? Das ist die Sünde, dass sie nicht an mich glauben wollen. Das ist die Sünde, dass sie Jesus nicht annehmen wollen. Das ist die Sünde, dass sie Gott nicht wollen. Und wegen dieser Sünde ist er gekommen. Und der Heilige Geist ist es, der uns aus dieser Sünde herausreißt. Wir kommen nicht aus eigener Kraft da heraus. Das ist, wo wir vollkommen abhängig sind davon, dass der Heilige Geist diesen Augenöffnerdienst an uns tut. Und wir können so dankbar sein, dass aus Gnade genau das an uns geschehen ist. Wir haben das alle aus den Nachrichten erfahren, was Claudia Roth, die Kulturstaatsministerin, mit der Kuppel des Berliner Stadtschlosses vorhat. Sie will den Namen Jesu und die Worte Gottes auf dieser Schlosskuppel mit alternativen, kommentierenden und reflektierenden Texten temporär überblenden. was steht denn da auf der Kuppel? Da steht nichts vom Herrschaftsanspruch des Christentums. Da steht ganz einfach von König Friedrich Wilhelm IV. Von Preußen aus mehreren Bibelstellen Folgendes. Es ist in keinem anderen das Heil. Denn in dem Namen Jesu, zur Ehre Gottes des Vaters, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Also hier haben wir eine Kombination von mehreren Bibelstellen. Apostelgeschichte 4. Vers 12. Und in keinem anderen ist das Heil. Ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden. Das steht auf der Kuppel. Da steht nichts vom Herrschaftsanspruch des Christentums, sondern da steht, dass die Rettung in Jesus ist, der sich für uns in den Tod gegeben hat, der sein Blut vergossen hat für Sünder. Das ist kein Herrschaftsanspruch des Christentums, sondern das ist das Heil in Christus. Wenn Frau Roth das überblenden will mit alternativen und interpretierenden, reflektierenden Texten, dann ist das Ausdruck dessen, was Jesus hier sagt. Es ist die Sünde, dass sie nicht an mich glauben wollen. Das wird hier deutlich. Es ist eine Ablehnung Jesu. Darum geht es hier. Und natürlich wird hier auch deutlich an diesem Kuppelvers, dass nicht die Herrschaft des Christentums, sondern die Herrschaft Christi am Ende sich vollenden wird. Ja, ja, alle Knie werden sich beugen vor ihm und alle Zungen werden bekennen, dass er der Herr ist zur Ehre Gottes des Vaters. Philipper 2 wird hier angesprochen. Halleluja, es wird so kommen. Es wird so kommen. Aber wir wollen uns nicht erheben über die, die das nicht sehen. Sie sind blind. Sie können es nicht anders. Sie sind blind. Und es ist Gnade, dass uns die Augen geöffnet wurden und wir glauben und erkennen dürfen, es ist wahr. Jesus ist der Herr. Die Sünde. Das heißt aber auch, dass wir tagtäglich abhängig sind, dass der Heilige Geist uns in unserem täglichen Leben die Augen öffnet. Nicht nur für die Fundamentalwahrheit Gottes, dass Jesus der Christus ist, der Retter der Welt, sondern dass wir täglich den Geist Gottes nötig haben, um zu erkennen, dass wir Sünder sind und als Sünder unterwegs sind und Vergebung brauchen. Galater 5. Offenkundig sind aber die Werke des Fleisches, als da sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltungen, Neid, Saufen, Fressen und dergleichen. Davon habe ich euch vorausgesagt und sage es noch einmal voraus, die solches tun, werden das Reich Gottes nicht erben. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Gegen all dies steht kein Gesetz. Wir brauchen täglich den Heiligen Geist, damit wir das immer wieder erkennen und im Alltag umsetzen, das Schlechte ablegen, das Gute anziehen und ein verändertes Leben leben. Der Geist öffnet uns die Augen dafür, tagtäglich. Welch ein herrliches, schönes Werk Gottes an uns. Wenn er kommt, wird er der Welt die Augen auftun über die Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Über die Gerechtigkeit, dass ich zum Vater gehe und ihr mich hinfort nicht seht. Die Gerechtigkeit, dass Jesus zum Vater geht und wir ihn hinfort nicht sehen. Das ist gerecht. Ja, was ist mit Jesus geschehen? Jesus ist in Israel, in Jerusalem, vor den Toren der Stadt gekreuzigt worden. als ein Gotteslästerer, als ein Verfluchter, als ein Gesetzesbrecher, als einer, der des Todes würdig ist. Über ihn hat man den Stab gebrochen, über ihn hat man gesagt, der Ungerechte, der muss ans Kreuz, hinweg mit ihm, tötet ihn. Jesus wird auferweckt von den Toten. Und damit sagt der Vater, er ist der Gerechte. Er hatte keine Sünde. In ihm war keine Sünde. Er ist um unserer Sünde willen gestorben. Aber er war gerecht. Und indem der Vater ihn von den Toten auferweckt, sagt er, das ist mein Sohn. Er ist eure Rechtfertigung. Und er darf an meiner Seite sitzen, zu Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Dort darf er sitzen, weil er gerecht ist, er allein, nicht wir. Und alle menschlichen Urteile über ihn waren falsch. Er ist der Gerechte. Und deshalb ist, dass er zum Vater geht und wir ihn hinfort nicht mehr sehen, Zeichen seiner Gerechtigkeit. Er ist derjenige, der auferweckt wird von den Toten, der aufgenommen wird in den Himmel, der sich zur Rechten Gottes setzt. Und damit wird gesagt, er ist gerecht. Deshalb ist es gerecht, dass er zum Vater geht und wir ihn hinfort nicht mehr sehen können. Römerbrief, Kapitel 4, Vers 25, dort heißt es, ab Vers 23, dass es ihm zugerechnet worden ist, ist aber nicht allein um seinetwillen geschrieben, sondern auch um unsertwillen, denen es zugerechnet werden soll, wenn wir glauben an den, der unseren Herrn Jesus auferweckt hat von den Toten. Welcher ist um unserer Sünde willen dahingegeben und um unserer Rechtfertigung willen auferweckt. Ja, er ist mit unserer Sünde in den Tod gegangen, mit unserer Ungerechtigkeit in den Tod gegangen. Er wurde für uns zur Sünde gemacht, damit wir die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Und Gott weckt ihn auf und damit steht unsere Rechtfertigung lebendig und wir können sie ergreifen. Unsere Gerechtigkeit ist in Jesus Christus. Deshalb hat Jesus hier gesagt, der Geist tut uns die Augen auf über die Gerechtigkeit, dass er zum Vater geht und wir ihn hinfort nicht sehen. Unsere Rechtfertigung ist in ihm und das erkennen wir nur durch den Heiligen Geist. Ja, darauf kommt auch kein Mensch, dass an einem Kreuz einer meine Sünde trägt vor 2000 Jahren. Das ist doch wirklich ein Geheimnis, was man aus eigener Kraft nicht lüften kann. Wie soll ich das denn mit meinem Verstand erfassen? Dass einer, der vor 2000 Jahren an einem Kreuz hing, für meine Sünde dort stirbt. Das muss doch der Verstand verwerfen. Das kann doch gar nicht funktionieren. Dass meine Gerechtigkeit dort erwirkt ist, das kann dein Verstand nicht fassen. Und deshalb brauchst du den Heiligen Geist, der dir dafür die Augen aufmacht. Du kannst das nicht aus eigener Kraft. Er tut's für dich. Das ist der Augenöffnerdienst Gottes. Dass in Jesus, in seinem Kreuzestod, in seiner Auferstehung, in seiner Himmelfahrt, deine Gerechtigkeit geschehen ist. Halleluja, du darfst es glauben. Halleluja, du darfst es glauben. Welch ein Geschenk. Das ist Gnade, dass dir dafür die Augen geöffnet wurden. Du darfst dich freuen. Und ein dritter Augenöffnerdienst, den der Herr an uns tut. Über das Gericht, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Der Geist öffnet uns die Augen für die Realität des Teufels. Der Teufel ist eine Realität. Der Fürst dieser Welt ist der Widersacher Gottes. Es gibt ihn wirklich. Wir hatten gerade Reformationstag und Martin Luthers Lied »Ein feste Burg ist unser Gott« haben wir vielleicht an dem Tag gesungen. Und da wird es ja so deutlich, wie real Luther hier davon ausgeht, der altböse Feind, mit Ernst er es jetzt meint, groß Macht und viel List, sein grausam Rüstung ist, auf Erd ist nicht seinesgleichen. Und wie recht hat er, wenn er sagt, mit unserer Macht ist nichts getan. Wir sind gar bald verloren. So streit für uns der rechte Mann, den Gott hat selbst erkoren. Ja, wer ist das? Jesus. Nur er kann den Satan besiegen. Wir schaffen das nicht. Und das siehst du durch die Kraft des Heiligen Geistes. Dafür öffnet dir der Heilige Geist die Augen. Und wenn die Welt voll Teufel wäre und wollt uns gar verschlingen, so fürchten wir uns nicht so sehr. Es soll uns doch gelingen. Der Fürst dieser Welt, und wie sauer er sich auch stellt, tut er uns doch nicht. Das macht er ist Gericht. Ja, er ist gerichtet. Ein Wörtlein nur kann ihn fällen. Das Jesuswort fällt ihn. Wenn Jesus kommt, mit dem Hauch seines Mundes, wird er ihn zu Fall bringen. Der Fürst dieser Welt ist schon gerichtet. Und das ist das, was Jesus hier sagt. Über das Gericht, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Und da gibt es einige Stellen, die das deutlich machen. Johannes 14, 30 und 31. Dort sagt Jesus, ich werde nicht mehr viel mit euch reden, denn es kommt der Fürst dieser Welt. Er hat keine Macht über mich. Das war nun wichtig zu wissen für die Jünger, dass wenn Jesus in den Tod geht, dass das nicht etwa bedeutet, dass der Fürst dieser Welt Macht hat über Jesus, sondern Jesus gibt sein Leben in den Tod. Satan ist hier nur der Kettenhund an der Leine Gottes, der das tun muss, was Gott will. Und der Vater und der Sohn haben beschlossen, dass es der richtige Weg ist, dass der Sohn Gottes an das Kreuz geht. Der Fürst dieser Welt hat keine Macht über Jesus. Johannes 12, 31 und 32. Jetzt ergeht das... Nein, ich lese einen Vers davor. Jesus antwortete und sprach, diese Stimme ist nicht um meinetwillen geschehen, sondern um euretwillen. Jetzt ergeht das Gericht über diese Welt. Nun wird der Fürst dieser Welt ausgestoßen werden. Und ich, wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu mir ziehen. Das sagte er aber, um anzuzeigen, welchen Todes er sterben würde. Und dann schlagen wir noch Lukas 10, Vers 18 auf. Lukas 10, Vers 18. Er aber sprach zu den 72 Jüngern, ich sah den Satan vom Himmel fallen wie einen Blitz. Und Offenbarung 12, Vers 8, und es wurde hinausgeworfen, der große Drache, die alte Schlange, die da heißt Teufel und Satan, der die ganze Welt verführt, und er wurde auf die Erde geworfen. Indem Jesus am Kreuz für unsere Sünde stirbt und aufersteht von den Toten und sich zu Rechten Gottes setzt, fliegt der Satan aus dem Himmel, er ist entmachtet, er ist gerichtet, und alles, was er jetzt nur noch tun kann, ist, ja, umhergehen wie ein brüllender Löwe, auf dass er verschlinge, wen er noch verschlingen kann. Aber die, die im Machtbereich Christi sind, keine Chance. Er ist gerichtet. Und deshalb fliehen wir zum Kreuz. Deshalb fliehen wir zu Jesus. Denn da bricht alle Macht Satans. Da ist der Sieg schon errungen. Da ist der Teufel schon gerichtet. Wer zu Jesus kommt, steht auf der Macht und der Kraftbasis, dem Fundament dieses Sieges. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis dieses Gerichtsurteil endgültig vollzogen wird. Und dann heißt es nämlich in Offenbarung 20, und der Teufel, der sie verführte, wurde geworfen in den Pfuhl von Feuer und Schwefel, wo auch das Tier und der falsche Prophet waren. Und sie werden gequält werden, Tag und Nacht, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Der Heilige Geist führt uns drittens in die Wahrheit. Der Geist führt in die Wahrheit. Wenn aber jener, Vers 13, der Geist der Wahrheit kommen wird, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selber reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er es nehmen und euch verkündigen. Der Heilige Geist führt uns in die Wahrheit. Das ist der dritte Abschnitt jetzt in der Predigt. Wir haben eben diesen dreifachen Augenöffnerdienst gehabt. Jetzt kommt der dritte Punkt der Predigt. Der Heilige Geist führt uns in die Wahrheit. Wir sind in einer Welt umgeben von Lügen. Und zwar ist der Teufel von Anfang an ein Lügner. Das wissen wir aus dem Sündenfallbericht. Und seitdem der Teufel die Menschheit durch seine Lügen verführt hat, ist diese Welt durchdrungen von Lüge. Und wir lesen das in Johannes 8, da sagt Jesus zu den Juden, ihr habt den Teufel zum Vater und macht nach eures Vaters Gelüste wollt ihr tun. Der ist ein Mörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er Lügen redet, so spricht er aus dem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater der Lüge. Weil ich euch aber die Wahrheit sage, glaubt ihr mir nicht. Wir brauchen den Heiligen Geist, um die Lüge dieser Welt zu durchschauen. Und wir sind von Lügen umgeben. Es ist ein ganzes globales Netzwerk von Lügen und es ist so schwer, das zu durchschauen. Und wir brauchen den Heiligen Geist, um das zu erkennen. Und ich will das einmal hier an so einem Beispiel deutlich machen. Das haben mir meine Schwiegereltern mitgebracht. Die Kirchenzeitung, katholische Kirchenzeitung aus dem Bistum Hildesheim. Ja, aber man denkt doch, man bekommt eine Kirchenzeitung und da muss doch Gutes drinstehen, das ist ja von der Kirche. Und dann sehe ich da drauf eine Überschrift, wir alle sind Kinder des einen Gottes. Hört sich doch erstmal nett an. Wir sind alle Kinder des einen Gottes. Und dann sehe ich ein Bild, Papst Franziskus und Großscheich Ahmad Al-Tayyib, unterzeichnet im Februar 2019 eine gemeinsame Erklärung zur Brüderlichkeit. Darüber hatte ich hier auch schon mal was gesagt. Wir sind alle Kinder des einen Gottes. Und dann heißt es, Papst Franziskus trifft sich mit Juden und Muslimen, mit Buddhisten und Hindus, mit Vertretern indigener Naturreligionen. Und das nicht, um sie zu bekehren. Und das nicht, um sie zu bekehren, sondern weil er sie respektiert. Der Papst macht ernst mit der alten Lehre, dass auch in anderen Religionen ein Same der Wahrheit liegt. Ja, und so geht es dann in diesem ganzen Artikel weiter. Und dann hat der Papst auch ein eigenes Gebet geschrieben. Das kann man etwa an dem interreligiösen Gebet der Kinder Abrahams erkennen, das er 2021 für seine Reise in den Irak zur Wiege der drei monotheistischen Religionen selbst geschrieben hat. Wir, die Söhne und Töchter Abrahams, die dem Judentum, dem Christentum und dem Islam angehören, beginnt es unmissverständlich. Und so weiter. Es ist so schwer, das zu durchschauen. Und das lesen doch lauter Kirchenleute. Bistum Hildesheim wird von so vielen Menschen gelesen. Und es wird ihnen als Wahrheit verkauft. Und es hört sich ja alles so gut an. Und so religiös und so fromm und so lieb. Und wir haben uns ja alle lieb. Aber es ist Lüge. Und du durchschaust es erst, wenn der Heilige Geist dir dafür die Augen öffnet und du erkennen kannst, was die Wahrheit wirklich ist. Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Nicht durch Buddhismus, nicht durch Mohammed, nicht durch Hinduismus, nicht durch indigene Religionen. Nein, das, was auf der Schlosskuppel steht, stimmt. Und in keinem anderen ist das Heil und ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den sie sollen selig werden. Der Geist Gottes öffnet uns dafür die Augen. Und der Geist Gottes führt uns immer wieder zu Jesus Christus. Das wird hier deutlich. Der Geist wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird es nehmen und euch verkündigen. Und hier muss man auch ein Wort zur ganzen charismatischen Theologie sagen. Wo immer wieder eingefordert wird, wir müssen mehr vom Heiligen Geist reden, wir müssen mehr Geistesgaben betonen, wir müssen mehr Kraftwirkungen des Geistes haben, wir müssen hörendes Gebet in unseren Gemeinden einführen, damit mehr Geistwirkung da ist. Und ich sage hier an dieser Stelle, der Geist wird nicht dadurch fülliger in einer Gemeinde, dass wir viel vom Heiligen Geist reden, sondern der Geist führt immer zu Jesus. Und ich sage, da, wo wir viel von Jesus reden, das ist eine charismatische Gemeinde. Also ich fordere mal so ein bisschen heraus, darüber nachzudenken, was ist eigentlich charismatisch. Und das, was ich hier lese, heißt charismatisch bedeutet zu Jesus, zu Jesus, zu Jesus. Wo Jesus im Mittelpunkt ist, da haben wir charismatische Gemeinden. Das heißt nicht, dass da alles staubtrocken sein muss. Das heißt auch nicht, dass das alles immer so sein muss, wie es immer gewesen ist. Das bedeutet es nicht. Aber den Schwerpunkt sollten wir doch an der richtigen Stelle setzen. Da, wo es auf Jesus führt, da haben wir charismatisches Gemeindeleben. Der Heilige Geist steht dir bei. Der Heilige Geist öffnet der Welt die Augen. Und der Heilige Geist führt uns in die Wahrheit. Amen. Amen.